1. Mose 28, das ist heute der Predigtext, über den in unserer Kirche gepredigt wird, ab Vers 10. Viele kennen das Lied, näher mein Gott zu dir, näher zu dir. Dann der Vers kommt, bricht mir wie Jakob dort Nacht auch herein, habe ich zum Ruheort nur einen Stein. Das ist auf diese Geschichte hin gedichtet. Vers 10. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte, hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf und zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Jack London hat ja so tolle Bücher geschrieben. Ich habe sie gerne als junger Kerl gelesen, von den Vagabunden, von den Tramps, die da als blinde Passagiere in den Güterzügen durch die Vereinigten Staaten von Amerika reisen. Die liegen da unten drauf und versticken sich. Und bei Nacht streifen sie obdachlos durch die Großstädte. Mir hat das ungemein gefallen, aber heute habe ich Zweifel, ob das wirklich so arg schön ist, so ein Leben als Tramp. Als Vagabund. Da sitzt Jakob am Straßengraben. Und sein Leben ist Schutt. Alles ist kaputt. Alles ist aus. Vertrieben von daheim? Das kann er nicht riskieren, dem Zorn seines Bruders noch einmal gegenüberzutreten. Hinausgeschleudert. Jetzt hat er eine Reise durch die Wüste vor sich, zu Fuß, ohne Geld. Das ist das Gebiet des heutigen Irak. Wie soll er denn da durchkommen? Wissen Sie, was Einsamkeit ist? Einsam dazusitzen, niemand zu haben, niemand zu kennen, niemand tritt für uns ein, niemand kann uns helfen, ganz allein auf uns gestellt, keine Liebe, keine Ansprache, gar nichts. Es gibt ja manche unter uns, die so in der Großstadt leben, einsam, verlassen. Die wissen, wie das ist. Da kann man viele Menschen um sich her haben, sogar viele können unter dem gleichen Dach wohnen, aber man ist einsam. Man hat niemand, man fehlt niemand. Wenn ich nicht mehr da wäre, sagt jemand, da wird gar nichts fehlen, das würden die anderen kaum merken. Vielleicht haben Sie Situationen erlebt, ich kann mir so vorstellen, wie der Jakob noch fern Hundebellen höre, da muss ein Beduinenzelt sein. Da sind Menschen, aber ich darf nicht hin. Jetzt, wie die Sonne untergeht, überlegt er sich, wie wird es jetzt sein? Mutti wäscht das Geschirr ab und Vati richtet sich zum Schlafen gehen. Aber ich bin nicht dort, wo die Menschen sind, wo das Leben ist. Ich bin draußen, heimatlos, einsam, verlassen, ohne Ziel. Ein Niemand, ein Namenlos. Und dann ein Traum. Nur ein Traum? Ja, das ist jetzt die Frage. Was war denn dort in dem Traum los? Vielleicht sehnen Sie sich und sagen Sie, ich will auch so einen Traum haben. Der Traum ist gar nicht der entscheidende Knüller von dem Bibelwort hier. Also ganz bestimmt nicht. Sie brauchen jetzt gar nicht erzählen, was Sie so normalerweise träumen. Sehr wirres Zeug. Was der Jakob träumt, ist ja, der Inhalt ist entscheidend. Der Inhalt, und das ist gar nichts Neues. Ich kenne viele Christen, die mir heute Träume erzählen, erzählen mir irgendwelche Phasen, die große Neuigkeiten, die übers Wort der Bibel hinausgehen. Das, was da drin kommt, in dem Traum, ist eigentlich das, was schon Gott zu Abraham und zu Isaak gesagt hat. Wortwörtlich, genau das Gleiche. Sondern was da passiert, ist, dass Gott eine merkwürdige Weise hat, seine Zusagen Menschen ganz bewusst persönlich zuzusprechen. Wenn Sie es erzählen würden, wo Gott Sie persönlich angesprochen hat, würden Sie ganz interessante Sachen erzählen. Vielleicht bei einem Unfall. Da war es plötzlich klar, Gott ist mir auf den Fersen. Und der Jakob wusste das ja schon von Kindertagen an, dass Gott diese Pläne hat mit diesem Land. Und er hat das immer wieder gehört. Er war ja sogar ein Mann, der sich sehnte nach dem Segen Gottes. Warum hätte er denn das ganze trickreiche Verfahren überhaupt gemacht, wenn es ihm nicht wichtig gewesen wäre, von Gott den Segen zu erben? Und doch ist was ganz anderes. Wenn ein Mensch merkt, Gott meint mich. Mich und mir spricht er das zu. Mir gilt das. Das Evangelium ist immer eine Sache per Du. Und ich wollte zu dir reingehen und die Hände auflegen und sagen, dich meint er. Und mit jedem Wort, das ich heute sage, meine ich sie, dich. Ich bin mit dir, spricht der Herr. Ich will dich behüten, wo du hingehst. Ja, wie? Gerade eben hat doch der Jakob noch eine ganz böse Betrugsgeschichte hingelegt. Kann denn Gott so einfach drüber weggehen? Ich komme nachher nochmal drauf. Aber Gott geht so drüber hinweg. Wenn Gott anfangen wollte, mit uns zuerst über alle Missstände unseres Lebens zu reden, würden wir bis zu unserer Todesstunde nicht fertig werden. So ist nur Gott. Heute spricht er es ihnen zu. Und wenn deine Sünde gleich blutrot wäre, ich hab dich doch lieb. Ich suche dich doch. Ich lass dich doch nicht los. Und wenn du meinst, du seist vergessen und einsam und niemand kräht nach dir und niemand will was von dir und niemand tritt für dich ein, Gott lässt dich nicht los. Absolut fest und sicher und zuverlässig. Und niemand darf das ungeschehen machen, was der ewige und heilige Gott zuspricht. Für dich, dir gilt das und für dich ist das zugesprochen und niemand kann das ungeschehen machen. Haben Sie das begriffen, was am Evangelium so wichtig ist? Ob es Gott Ihnen durch einen Traum sagt oder ob Sie es durch einen Freund im Hauskreis hören, ob es Ihnen in einem Krankenbett zuspricht, ob Sie verzagt und mutlos sind, ob Sie in der Depression und schwermütig sind oder in einer anderen Krankheit oder in einer Wirtschaftskrise stecken. Du, das gilt dir, Gott lässt dich nicht los, er will dich behüten. Und ganz gleich, was in deinem Leben drin ist. So ohne irgendwelche Rückversicherung, ohne Klausel, bindet sich Gott an einen sündigen Menschen mit einer Menge Unrecht. Die eigene Lebensgeschichte. Und das muss man einmal begreifen. Das ist kein Traum. Das ist keine Märchengeschichte. Und der Traum ist wirklich das schwächste Glied in der ganzen Kette. Ich bin so froh, dass ich es in der Bibel lesen kann. Und dass das in der Bibel immer und immer wieder kommt. Und dass das der Sohn Gottes in seiner Liebe noch einmal bestätigt hat und sagt, sogar deine Haare, die werden bei mir immer weniger, die sind schon gezählt. Gott kennt dich ganz durch und durch und was dich auch bewegt. Du darfst das ihm sagen und er weiß um alles. Kein Traum, sondern absolut sicher. Das ist mein zweiter Teil. Absolut sicher. Wissen Sie, der junge Mann, der da im Straßengraben hockt. Was ist so ein junger Mann? Sicher, der war vorher ganz großspurig und dann ist er wieder so klein. Es geht ja bei uns noch, auch wenn wir im vorgerücktem Alter sind, nicht ganz anders. Am einen Tag erhoben, am nächsten Tag zittern wir und haben Angst. Und wissen nicht, wie alles werden soll. Und da wird uns der Abraham so, der Jakob so lieb, wie er da hockt am Straßengrab, nicht weiß, wie es weitergeht. Der Kerl hat Angst, ganz einfach Angst. Kapitel 25 ist es, da steht das doch, ja, Vers 27 am Ende. Jakob aber war ein gesitteter Mann. Der war kein Tramp, kein Vagabund. Gibt ja so Chaoten, da war der Esau. Der hat schon so eine raue Haut gehabt, der brauchte keinen Regenmantel mehr. Also, der war ein gesitteter Mann und wohnte und blieb bei den Zelten. Der hing so an Mutterschoß. Und am Rockzipfel der Mutter, auch noch wie er schon, Sie kennen das doch schon, wie er 24 war, nicht? Der wollte sich nicht lösen. Und jetzt, für den war das so schwer, draußen da zu hocken und keine Heimat mehr zu haben. Nicht mehr zu wissen, wie alles weitergeht. Da hat man Angst und jetzt können Sie alles einsetzen. Angst, kommt eine Krankheit. Ja, wissen Sie, wenn heute die Leute als sich absichern wollen und was ich als höre, was junge Leute schon Sorgen haben mit der Rentenversicherung, das weiß kein Mensch, was damals sein wird mit der Rentenversicherung, bis die jungen Leute ins Rentenalter kommen und so. Aber wenn sie sich absichern wollen in der Welt, viele von uns haben zwar Inflation mitgemacht, die können euch was erzählen, wie man sie absichern kann, das weiß kein Mensch. Ist ja alles so unsicher. Und dann ein Skorpion vielleicht unterwegs auf der Wüste. Würden Sie sich da so auf den, in der Steppe niederlegen und einfach so schlafen? Aber es gibt gar keine andere Möglichkeit. Er war ja todmüde, legt er sich hin. Angst! Werde ich das überstehen? Wie geht das alles aus? Und dann Angst vor den Menschen. Er geht ja zu seinen Verwandten, entfernten Verwandten nach Haran. Aber nicht alle Verwandte sind so lieb wie ihre Verwandten. Die Verwandten, die der Jakob hatte, das war ein Spitzbub, der Laban, nicht? Er hat ja bei ihm ein Dienstverhältnis begonnen, aber manche machen das sogar als Verwandte noch besonders trickreich, dass sie ihn betrogen haben, wie schlimmer nimmer geht. Die haben alles verändert. Ein junger Mann von unserer Gemeinde hat neulich einen Job angenommen, war so froh, für Frau und Kinder den Job zu haben. Und nach 6 Wochen ist er dahinter gekommen, dass der Arbeitgeber überhaupt kein Geld hat und nie daran gedacht, ihm ein Geld dafür zu zahlen. Ein Betrüger. Und er ist so bitter. Mir hat das eine Wut gegeben. Wenn ein junger Mensch als erstes Arbeitsverhältnis das erleben muss, dass einer morgens mit ihm betet, aber nachher ihm keinen Lohn zahlt. Noch im frommen Gewand. Mensch, die Welt ist doch so gemein. Und besonders, wo man es unter der Verwandtschaft noch so treibt. Und dann denken Sie, wie der wurde ja noch sein Schwiegervater, dieser Chef. Also es gibt manche, da kommt alles zusammen. Sind Sie froh, dass bei Ihnen nicht so ist? Der Schwiegervater gibt dem die falsche Braut. Und da die verschleiert war, merkt das erst, als die Hochzeit rum ist. Deshalb machen wir ja Trauung immer ohne Schleier. Sehen Sie sich mal vor, was das war für diesen Jakob, wenn man so betrogen wird. Wenn man so betrogen wird an der ganzen, und da geht er in diese Zukunft hinein. Wie soll denn das gut gehen? Wie soll denn das gut gehen? Gott sagt, ich will dich behüten. Ich. Ja Gott, warum hast du denn Jakob nicht behütet? Gott hat sehr viel Schweres auch im Leben Jakobs bewusst zugelassen. Aber wir haben vorhin das Lied gesungen, wohl dem, der einzig schaut nach Jakobs Gott und Heil. Und gerade in diesen schweren Jahren hat er Gottes Güte überwältigend erlebt. Und als er wieder zurückkommt, über den Jabokfluss und dann über den Jordan, da spricht er das aus, Herr, ich bin's ja gar nicht wert. Was du an mir getan hast, das ist so überwältigend groß. Die Propheten, Hosea zum Beispiel, der hat ja immer an Israel gerügt und hat gesagt, ihr bleibt immer noch Kinder Jakobs. Ihr wollt im ganzen Leben diese Cleverless sein, die alles jonglieren und manipulieren und sich so durchlavieren. Habt ihr nicht gemerkt, dass ihr einmal vor dem ewigen Gott den Offenbarungseid machen müsst und sagen müsst, Herr, ich kann ohne dich nichts mehr. Ich hänge ganz ab von deiner überwältigenden Gnade. Du bist in meinem Leben das Ein und das Alles. Das können sie doch in ihrer Bekehrung gar nicht verstehen. Aber wir verstehen es in ihrer Todesstunde. Und beim Jakob hat es Jahre gebraucht, bis er dahin kam und bis er begriffen hat, auch wenn es in dieser Welt ganz unheimlich zugeht. Ja, jemand anders aus der Gemeinde erzählt immer, seine ganze Ersparnisse hat er so auf eine Zeitungsannonce abgegeben. Alles Geld weg. Alles Geld. In der Welt leben wir. Keine Sicherheit. Binde du dich ganz an den lebendigen Gott absolut fest, dass er dich auch durch alle Nöte hindurchführt. Durch alle schweren Krankheitszeiten, durch alle Belastungen und Traurigkeiten. Und er will umso mehr dort, wenn es schwierig und kompliziert wird, dieses Wort wahrmachen. Ich will dich behüten, wo du hinziehst. Und wenn es ganz dunkel um dich her ist, dann wird Gott der Mächtige sein mittendrin und den Weg hinausweisen. Und du wirst staunen und der Himmel ist offen. Und die Heerscharen Gottes gehen herauf und hernieder. Sagen Sie nicht, das sei so ein kindliches Bild. Sie können das ja gar nicht begreifen. Wie sie umgeben sind von der Güte Gottes und wie die Boten Gottes rund um sie bedienen. Und woher weiß ich, dass Sie brauchen keine Träume? Lesen Sie es im Wort. Und da wird es Ihnen immer und immer wieder zugesagt, dass Sie jeden Tag so beginnen dürfen. Gott wird sein Wort nicht brechen. Ganz gewiss, er wird es einlösen. Es geschah alles, auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Aber was wird mit der bösen Sache? Das ist mein letzter Teil. Wir sind ja sehr genaue Buchhalter, wenn es um die Versäumnisse und die Schuld der anderen geht. Und wenn wir jetzt einen Hauskreis hätten, dann wäre das gleich die erste Frage. Ja, was ist das mit der Schuld? Und dann können wir lang diskutieren. Wie macht das Gott mit der Schuld? Wir sind da so arg streng. Also, wenn es nach uns gegangen wäre, wir hätten, wenn wir Seelsorger gewesen wären in Bethel, das hieß ja übrigens Haselnussstadt, das Luz, Haselnussstadt, hat er Bethel genannt, hätten wir gesagt, also Jakoble, jetzt zuerst einmal bewähre dich und dann zeig mal das und dann wollen wir sehen, ob du es ernst meinst und dann wollen wir mal sehen, wie wir das weitermachen. Wir hätten ihn fertig gemacht, wir hätten ihn abgekanzelt. Der beste Zuchtmeister, um Schuld zu erkennen, ist überwältigende Barmherzigkeit, das weiß Gott. Und darum spricht er uns das oft zu, in Augenblicken, wo wir es gar nicht verdient haben. Uns manchmal beim Abendmahl die Tränen runterlaufen, wenn wir sagen, das kann doch gar nicht wahr sein, dass Gott das alles wegwischt. Aber wir wissen bei uns selber, dass gar nichts anderes einen Wert hat als Liebe. Und so macht's Gott. Was wird aus der bösen Sache? Jakob hat es dann an sich selber erleben müssen, wie bösen Betrug ist, als der Laban, sein Onkel, ihn reinlegte. Und er hat es noch einmal spüren müssen. Und das ist das, dass Sie immer sehen müssen, bei dem, was in der Zeitung steht, von den Bosheiten, ach, das ist ja immer meine Schuld. Verstehen Sie? Auf einmal sehen Sie es, so wie Gott mir vergeben hat. Und dann werden Sie auf einmal barmherzig und gütig. Was hat alles der Jakob mitmachen müssen? Kennen Sie die Bibel? Aus einem Kinderkreis wurden zwei Mörder. Die Tochter, die Dina, wurde geschändet. Und der Josef. Da sagten sie, kamen sie zurück und sagten, ein wildes Tier hat ihn zerrissen. Und dann haben sie ihn als Sklaven verkauft nach Ägypten. In dieser Welt gedeiht der Glaube Jakobs wohl dem, der einzig schaut nach Jakobs Gott und Heil. Das können Sie nicht verrechnen, wo sehe ich die Güte Gottes in meinem Leben. Als später der Jakob nach Ägypten gebracht wird, ganz am Ende, und Josef erhöht war und Gott zu seinem Ende gekommen war, da werden ja die Kinder Jakobs noch einmal in das Sterbebett geführt. Und Jakob gibt all den Kindern einen Segen. Und dazwischen richtet sich der sterbende Jakob noch einmal auf und dann ruft doch seiner Kinderschar zu, das Vermächtnis seines Glaubens, Herr, ich warte auf dein Heil. Da war nichts mehr von trickreichem Spiel und Können und Machen. Wissen Sie, was Glauben ist? Sich so hinklammern an den lebendigen Herrn und sagen, jetzt will ich sehen, was du kannst. Jesus, du bist so stark. Ich vertraue dir, ich gebe dir das Feld frei. Werde du der Herr meines Lebens. Jetzt habe ich gar nichts dazu gesagt, dass Jakob den Stein nahm und ihn salbte mit einem Öl und den Ort Haselnussstadt dann Bethelhaus Gottes nannte. ein heiliger Platz. Jetzt interessiert Sie sicher noch, was aus Bethel geworden ist. Wir haben es in unserem Israel-Büchlein schön zusammengefasst, das ist ja erschütternd. Nach den biblischen Angaben haben wir nur eine kurze Notiz im Richterbuch, dass vielleicht kurz die Bundeslade dort stand. Und dann war Bethel, das Heiligtum, eine Stätte des Götzendienstes. So beschreibt es die Bibel. Eines furchtbaren Götzendienstes. Der König Jerobeam ließ in Bethel, in diesem Bethel, sein goldenes Kalb aufrichten. Und als der Jerobeam ein Opfer dort machte, das durfte ja der König gar nicht, kam ein Priester, ein Mann Gottes rein und rief, Altar, Altar, und wohl sagt, da geschieht Unrecht. So wird Gott nicht verehrt, das ist nicht der Glaube Jakobs. Das ruft doch Jerobeam, greift ihn, und in dem Augenblick wird seine Hand aussetzen. Sehen Sie mal, Bibel geschieht, das gehört zu Bethel. Und die Geschichte von Bethel geht weiter von dem vertrottelten Propheten, der Alte, der nicht mehr die Ordnungen Gottes verkündigt, sondern anderen zum Verhängnis wird. Und das endet dann, kurz vor der Zerstörung durch die Assyrer, mit dem Propheten Elisa, der nach Bethel kommt. Und da waren nicht Kinder vom Kindergarten, wie sie das immer meinen. Das ist eine unglückliche Übersetzung von Luther. Das sind junge Leute, die nach der biblischen Bezeichnung 30-jährig sind. Das sind so ganz radikale Chaoten gewesen. 25, 30-jährig. Und der Elia kommt, und Sie wissen, die Propheten durften nie das Schermesser in ihrem Haupte haben. Die gingen nie zum Friseur. Wallendes Haar, der Elisa ruft zur Buße Gottes, zum Glauben Jakobs. Kommt nach Bethel, wo das erlebt war, wo der Vater des Glaubens das erfahren hat. Und dann sind da 50 Leute, das sind solche, wie sie neulich Hannover uns hier gemacht haben. Und die brüllen, Glatzkopf, 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 weil der so lange Haare hat, verstehen Sie? Die lästern den Boden Gottes mit seinem Auftrag. Und da fällt ein unheimliches Gericht über diese, nicht Kinder, über diese Männer, über diese Lästerer. Es ist so gut, dass Gott nicht an Städten sich bindet. So wichtig uns Kirchen und heilige Plätze sein mögen, da hängt der Segen Gottes nicht daran. Das kann wachsen, selbst in Familien, da kann der Segen ausziehen. Der Gott bleibt, der einen niemand und einen namenlos im Straßengraben kennt. Der Herr sieht mich, der Herr kennt mich, der Herr weiß um mich. Und dann leuchtet das wie ein Stern in der Nacht über ihrem Leben. Im Jahr 1975 hatte die Gelegenheit, im größten Terrorregime von Idi Amin an einer Versammlung der Gläubigen in Uganda teilzunehmen. Da waren nur noch ganz wenig Engländer im Land, die wurden furchtbar gehandelt. Und da nimmt mich eine Frau aus der Versammlung raus und sagt, ich muss Ihnen was erzählen. Mein Name ist Wilson, wir haben eine riesen Teeplantage, Wilson-Tee. Wir müssen gehen. Wir können nur unsere Tasche noch mitnehmen. Was wir hier aufgebaut haben, ist alles kaputt. Aber mein Lieblingslied, ist ein englisches Lied, das es leider im Deutschen keiner glücklichen Übersetzung gibt, wenn wir mit dem Herrn gehen, dann geht er uns voran mit seinem Stern. Und da heißt dann immer im englischen Refrain, trust and obey. Vertrau und gehorch. Und sagt sie, das ist alles nicht schlimm. Was wir zurücklassen, was wir verlieren, ist ihm sondern herrlich, dass wir einen Herrn haben, mit dem wir wandern können. Und wenn Sie das so begriffen haben, wie Jakob, ein Gott, der es in Ihrem Leben zeigen will, durch alle Tücken und durch alle Schwierigkeiten. Ich will dich nicht verlassen. Ich bin mit dir. Ich will dich behüten. Dann wird er Ihnen auch Ihre Schuld zeigen und seine Vergebung ganz wunderbar. Aber dass er Sie nicht loslässt. Ein wunderbarer Herr, dem man vertrauen kann. Absolut sicher. Amen.